ARD.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Als ich das erste Mal kandidierte als Bundestagsabgeordnete, da hatte ich echt Mühe, 7 Minuten vollzukriegen mit Sprechen. Irgendwann habe ich Schreck gekriegt, dass ich mühelos 45 Minuten labern kann.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Heute ist der 17. Juli, ein Mittwoch, und die ehemals mächtigste Frau der Welt, die wird 70.
Sie kennen mich.
Pastorentochter, Kohls Mädchen, schwarze Witwe, Mutti. Angela Merkel, die Altkanzlerin, hat heute Geburtstag.
Sie feiert die 70 heute in sehr kleinem privaten Kreis. Eine offizielle Feier der CDU gibt es dann im September. Glückwünsche zum runden Geburtstag gab es jetzt schon von Gerhard Schröder, ihrem Vorgänger, der das Kanzleramt 2005 an Merkel verloren hat. Von allen politischen Gegnerinnen und Gegnern ist sie eine besondere, hat der SPD-Mann Schröder dem Stern gesagt. Er schätzt ihre Fähigkeit zur Ironie und auch zur Selbstironie.
Aus Merkels eigener Partei, aus der Union, da gab es natürlich auch ein paar warme Worte. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt zum Beispiel, Merkel habe enorm viel zur Stärke und Einheit Deutschlands und Europas beigetragen. Aus anderen Ecken der Union kommen aber auch ein paar Töne der Kritik. Die sind gar nicht mal so leise. Merkels ehemaliger Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat sie zwar gewürdigt, aber er hat auch gleich 3 große Baustellen benannt, bei denen die CDU heute seiner Meinung nach anders entscheiden würde. Migration, Atomkraft und Umgang mit Russland.
Was hat Deutschland Merkel zu verdanken? Im positiven wie im negativen Sinne.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wie sehr haben sich Merkel und die Union voneinander entfremdet? Stimmt es wirklich, dass die Union unter ihr nach links gerückt ist?
Ich werde schon Verbindung zu der Partei haben, die mir deren Mitglied ich bin.
Und ist Angela Merkels Politikstil, der auf maximalen Ausgleich statt Konfrontation gesetzt hat, eigentlich rückblickend gut für Deutschland gewesen oder eher nicht so? Und wie sieht sie eigentlich selbst ihre Bilanz?
Um euch da Antworten zu geben, haben wir ausführlich mit dem Merkel-Biografen Ralf Bollmann gesprochen. Wir, das sind Bruno Dietl und Gina Toneik in der vorletzten Folge der News Junkies heute.
Happy Birthday, liebe Bundeskanzlerin.
Ja, hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden. Aber danke.
Es ist jetzt 3 Jahre her, dass Angela Merkel das Kanzleramt verlassen hat und Olaf Scholz übernommen hat.
Was war eigentlich ihre große Stärke als Politikerin? Dass niemand mit ihr gerechnet hat, sagt CDU-Mann Thomas de Maizière. Der war erst Kanzleramtschef und später Innenminister unter Merkel.
Sicher in der CDU, aber auch die großen Chefredakteure, die großen Wirtschaftsführer haben gesagt, na, das Mädchen aus dem Osten, die soll Gerhard Schröder ablösen, wie soll das denn gehen? Das war ja ihr ganzes halbe Leben lang ihr Erfolgsgeheimnis, das sie immer unterschätzt.
Fast genauso lange an ihrer Seite war Peter Altmaier, auch CDU. Erst Umweltminister, dann Kanzleramtschef, dann Wirtschaftsminister. Und er sagt, mit dieser Frau konnte man immer streiten. Hart in der Sache, ohne dass man sich aber persönlich angegangen ist. Altmaier meint, Merkel war eine, die ungern Ankündigungen gemacht hat, sondern sie hat lieber Ergebnisse verhandelt. Und eins ist ihr in der Amtszeit nie passiert, hat Altmaier bei Bayern 2 erzählt.
Sie hat sich nie in die populistische Versuchung treiben lassen. Manches ist viel einfacher, wenn man den populistischen Versuchungen nachgibt, aber es ist nur auf den ersten Blick einfacher. Und wenn man dann darüber nachdenkt, und dann sieht man, dass es das eigene Land und die Menschen in diesem Land in eine schlechtere Situation bringt. Und das hat sie nie getan, weder in der Eurokrise noch in der Flüchtlingskrise. Ich war ja bei beiden Ereignissen mittenmang dabei, auch in der Corona-Krise nicht.
Dass jetzt Weggefährten wie Altmaier oder de Maizière Merkel würdigen, ist jetzt nicht so eine Überraschung. Etwas eher vielleicht, dass auch die Mehrheit bei einer YouGov-Umfrage jetzt Merkel quasi nachtrauert. Also 61% der Befragten, die haben da gesagt, dass sich die Umstände in Deutschland seit Merkels Rückzug ins Negative entwickelt hätten.
Ja gut, also so eine Umfrage überrascht mich nicht wirklich. Früher war immer besser.
Das auch natürlich.
Aber es ist ja nicht so, dass Merkel in ihren vielen Jahren als Kanzlerin unumstritten war. Teflon-Kanzlerin hieß es manchmal, weil alles an ihr abprallen würde. Und Merkel stand ja für Abwarten. Für im Zweifel erstmal gar nichts machen. Marina Weißband ist ukrainisch-deutsche Publizistin, auch Grünmitglied und kritisiert in einer neuen ARD-Doku Merkels Profillosigkeit.
Das schwer Greifbare ist ja gerade, was einen Menschen in einem eher ängstlichen Land mehrheitsfähig macht. Denn was schwer greifbar ist, da kann man viel drauf projizieren. Jeder hat sich so seine eigene Angela Merkel zurecht projiziert, wie er sie haben wollte.
Meinungen über Merkel, die gibt's viele, aber wie bewertet sie denn ihre Kanzlerschaft, immerhin 16 Jahre, eigentlich selbst? Merkel gibt gerade keine Interviews, aber wir haben heute ausführlich mit ihrem Biografen gesprochen, mit dem Journalisten Ralf Bollmann.
Angela Merkel selbst, das werden wir im November wissen, wenn sie ihre Autobiografie veröffentlicht. Ja, also ehrlich gesagt, das ist schwer zu beurteilen, weil sie sich ja doch den Debatten weitgehend entzieht. Sie hatte zwei größere Auftritte, wo sie sich so ein bisschen der Debatte gestellt hat. Da ist ja immer der Tenor, um es mal mit Edith Piaf zu sagen, je ne regrette rien, glaube ich, hat man so das Gefühl, dass sie eigentlich mit sich sehr im Reinen ist und sagt, ihre Entscheidungen, die sie getroffen hat, waren zumindest aus der jeweiligen Zeit heraus richtig. Ich habe sogar den Eindruck, sie würde sagen, bei den allermeisten Sachen auch aus heutiger Perspektive noch. Aber da kommen wir vielleicht bei den einzelnen Themen noch dazu.
Genau, vielleicht starten wir einmal erstmal mit so einem Überblick im Sinne von, was sind denn so die herausragenden Punkte Ihrer Kanzlerschaft gewesen? Die war ja relativ lang, 16 Jahre, da verliert man schnell den Überblick. Vielleicht können Sie ein paar, nennen wir es mal, Highlights einmal rausstellen.
Naja, also Merkel war ja sozusagen, das Prägende ihrer Amtszeit waren die vielen Krisen und sie war die Krisenkanzlerin. Das nimmt bei mir in der Biografie auch den mit Abstand größten Raum ein. Das begann 2008 mit der Finanzkrise, dann kam Eurokrise, dann kam die erste größere, war ich nicht die erste, aber die Ukraine-Krise mit Krim-Besetzung 2014, dann die Flüchtlinge 2015/16, dann die Wahl von Trump, Brexit-Entscheidung und dann Klimadebatten und am Schluss noch Corona. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch irgendwas vergessen. Also das war schon das Prägende ihrer Amtszeit, diese Krisen zu bewältigen und in dieser ganzen Krisenzeit eben auch eine gewisse Ruhe und Stabilität auszustrahlen. Ich glaube, das ist schon die historische Leistung, die bleibt, auch wenn man in dem Krisenmanagement jeweils das eine oder andere sicher auch kritisch bewerten kann.
Aber gerade in diesem Zusammenhang, wie sie so immer als Krisenverwalterin sozusagen gearbeitet hat, da wurde ihr ja schon auch oft vorgeworfen, dass sie das kann, aber ansonsten eher keine Visionen hat und das Land jetzt nicht wirklich voranbringen würde.
Naja, das würde ich so nicht sagen. Also sie hat schon, also klar, ich glaube, ihre Idee von der Rolle der Bundeskanzlerin war nicht zu sagen, ich verschaffe hier jetzt meinen eigenen privaten, persönlichen Überzeugungen zum Durchbruch in allen Punkten. Sie hat allerdings es tatsächlich zweimal ja versucht. Also ich glaube, sie wollte schon eigentlich das Land offener, veränderungsbereiter, durchlässiger zu machen. Der erste Versuch war Leipziger Parteitag 2003, Wirtschaftsreform. Das ist dann fast gescheitert 2005, als sie nur eine hauchdünne Mehrheit bekommen hat, anders als erwartet. Und dann 2015/16 eben mit ihrer Flüchtlingspolitik, die sie auch an den Rand des Sturzes gebracht hat. Und ich glaube, ihre Lehre war eben tatsächlich daraus zu sagen, die Deutschen, vielleicht nicht nur die Deutschen, auch die meisten Leute in den westlichen Demokratien sind so wohlstandsgesättigt, veränderungsresistent, das hat irgendwie alles keinen Zweck. Und das würde ich, glaube ich, dann auch sagen, dass sich diese Haltung bei ihr gegen Ende der Amtszeit doch allzu sehr verfestigt hat. Obwohl sie selber halt immer sagen würde, glaube ich, wenn sie das forcierte, also Reformen, Veränderungen im Inneren, das, was wir jetzt so alles beklagen, stärker vorangetrieben hätte, dann wäre sie eben auch nicht so lange Kanzlerin geblieben.
Ja gut, das kann man jetzt im Nachhinein nicht sagen. Ist aber natürlich möglich.
Ja, immerhin hat sie ja durchaus auch mit Stabilität als Hauptargument Wahlen gewonnen, ne? Also mit ihrem Satz, Sie kennen mich, das war ja der Verkaufsschlager sozusagen.
Ja, aber eine schlechte Ausrede ist es trotzdem, deswegen keine Veränderung anstoßen zu wollen als Kanzlerin. Da stellt sich ja schon die Frage nach der Motivation. Vor allem, weil Merkel jetzt ja auch keine Person war, die sich ständig in den Vordergrund gestellt hätte. Anders als ihr Vorgänger Basta Schröder war sie das überhaupt nicht. Eine Basta-Politikerin. Wir haben ihren Biografen Ralf Bollmann auch gefragt, was da für ein Politikverständnis dahinter gesteckt hat und ob sich das auch verändert hat im Laufe der Zeit.
Ja, ich glaube, es hat sich schon verändert in diese Richtung, dass sie, glaube ich, immer, naja, resigniert ist jetzt vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck, aber immer weniger Möglichkeiten gesehen hat, Dinge nochmal grundsätzlich zu verändern und dass sie auch die, sagen wir mal, insgesamt die Entwicklung immer pessimistischer gesehen hat in den westlichen Demokratien. Ich glaube, dass in der Beziehung tatsächlich die erste Wahl von Donald Trump 2016 sehr, sehr großer Einschnitt war, der ihr Weltbild wirklich sehr verdunkelt hat und dass sie so seit dieser Zeit eigentlich schon der Meinung war, bewahren ist sozusagen die oberste Kanzlerinnenpflicht, um verändern geht es jetzt gar nicht mehr so sehr. Wir könnten froh sein, wenn wir uns irgendwie so über Wasser halten in unserem demokratischen System. Und natürlich das Ganze auch aus der Erfahrung der DDR-Zeit heraus muss man auch sehen, dass eben 89, 90 dann auch ein ganzer Staat auch untergegangen ist. Also dass Systeme durchaus auch endlich sein können. Das ist, glaube ich, schon so eine ostdeutsche Grunderfahrung auch bei ihr. Aber wenn Sie nach der sozusagen tiefen inneren Motivation fragen, ich glaube, ein bisschen war das auch ab einem bestimmten Punkt, es den Leuten auch zu zeigen und sich jetzt nicht einfach sagen und klanglos irgendwie da verdrängen zu lassen. Also sie hatte ja mindestens seit sie dann Parteivorsitzende geworden ist im Jahr 2000 immer diese Phalanx der westdeutschen konservativen Männer in der CDU gegen sich. Und ich glaube, eine Motivation weiterzumachen, das wirklich wissen zu wollen, war, dass sie sich von diesen Leuten, von Roland Koch, von Friedrich Merz und so weiter, nun wirklich nicht verdrängen lassen wollte.
Ja, gucken wir vielleicht nochmal genauer auf dieses Verhältnis zwischen Angela Merkel und der CDU. Das Ende ihrer Kanzlerschaft war ja eigentlich gleichzeitig der Beginn von der sehr offenen Entfremdung von der Union. Wie wichtig war denn Angela Merkel ihre Partei?
Naja, also da muss man, glaube ich, sagen, dass die Angela Merkel als Ostdeutsche vielleicht gar nicht so in dieses westdeutsch geprägte Parteienspektrum passt. Ich würde sagen, sie ist in jeder Hinsicht eine Liberale, gesellschaftspolitisch liberal, aber eben auch wirtschaftspolitisch liberal. Und dafür gibt es ja in dem Sinne im deutschen Parteienspektrum keine Entsprechung. Also deshalb finde ich diese Frage, war Angela Merkel in der richtigen Partei, hat sie die CDU sozialdemokratisiert, immer ein bisschen falsch gestellt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist ja, sie hat die CDU gerettet, nämlich mit ihrem Agieren in der Spendenaffäre 1999, 2000, der Parteispendenaffäre und mit diesem klaren Trennungsstrich von Helmut Kohl. Man darf ja nicht vergessen, dass die italienische Christdemokratie in der ähnlichen Spendenaffäre 1992 ganz sang- und klanglos untergegangen ist, einfach verschwunden. Und wenn man sich auch anguckt, wo die Konservativen in Frankreich stehen oder die Christdemokraten in den Niederlanden und so, das sind ja Parteien, die es praktisch gar nicht mehr gibt. Also insofern würde ich eigentlich doch sagen, auch wenn sie sicher nie so 100% CDU war, dass es doch, also dass die Partei ihr auf jeden Fall viel zu verdanken hat.
Schauen wir noch mal einmal auf Ihre Politik. Große Kritikpunkte sind ja jetzt im Nachhinein auch zum Beispiel die Klima- und die Russlandpolitik. Da argumentiert die Ampel zum Beispiel jetzt immer, sie müsse jetzt die Folgen von Aussitzen und Nichtentscheidungen in diesen Bereichen auffangen. Was würden Sie sagen? War die Kanzlerin da falsch beraten? Fällt uns das auf die Füße?
Naja, die Themen liegen, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Also bei Russland muss man sagen, dass sie ja zu den ersten westlichen Politikern gehörte, die erkannt haben, wenn sie nicht sogar die erste war, wie gefährlich Putin ist. Und das, was sie da an Zurückhaltung gezeigt hat, eher aus dieser Analyse kam, dass sie eben vermeiden wollte, dass es zur militärischen Konfrontation kommt. Also beispielsweise, als sie den sofortigen NATO-Beitritt von der Ukraine und Georgien 2008 verhindert hat auf dem NATO-Gipfel in Bukarest. Da war ja ganz klar die Motivation, dass sie wusste, Putin würde gegebenenfalls sofort losschlagen militärisch, wenn es zu diesem Beschluss käme, um sozusagen das Zeitfenster noch zu nutzen, bevor der NATO-Beitritt vollzogen wird.
Das ist ein interessanter Aspekt. Das ist schon wieder eine Weile her. Ich glaube, viele haben das jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Allerdings ändert es auch nichts an der Kritik. Da geht es ja unter anderem um die Nord Stream Pipelines und dass Merkel, obwohl sie ja offenbar wusste, wie gefährlich Putin ist, nichts gegen die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas gemacht hat.
Beziehungsweise sie ja noch verfestigt hat. Mhm, ja. Was Merkel auch angehängt wird nach Ende ihrer Amtszeit, ist der Umgang mit der Migrationspolitik. Das sagt auch die Union selber. Da hat sie einen deutlichen Schwenk jetzt auch nach rechts vorgenommen, beziehungsweise, wie die Union selbst sagt, eine Korrektur nach rechts. Der Umgang mit der Migration 2015, als sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, als Merkel gesagt hat, wir schaffen das, diesen Satz kennen alle. Auch das wird Merkel von vielen angekreidet.
Ja, auch innerhalb ihrer eigenen Partei. Andere haben da natürlich eine andere Meinung zu. Dann gibt es aber auch noch das Thema Klimapolitik, haben wir eben schon angesprochen. Konkret wird ihr da vorgeworfen, dass Merkel nicht genug Veränderung in dem Bereich angestoßen hätte. Und das hat sie sogar selber auch mal so ein bisschen zugegeben. Wir reden ja immerhin von 16 Jahren Kanzlerschaft. Da wäre schon durchaus Zeit dafür gewesen. Auch darüber haben wir mit Ralf Bollmann gesprochen. Wir hören noch mal ins Interview rein.
Bei den Klimafragen ist es ja so, ist vielleicht auch wieder so, dass sie ja in der internationalen Politik die Klimafrage sehr vorangetrieben hat, dass sie aber nie die Konsequenzen in der Innenpolitik gezogen hat, genau an den Punkten, wo es halt eben hätte gefährlich werden können, was die Wählerbasis betrifft. Und das ist, glaube ich, dann auch die Gemeinsamkeit zwischen den beiden Themen, auch bei Russland. Bei den Themen, wo es eben innenpolitisch was gekostet hätte, Stichwort Gas, Stichwort Bundeswehr, da war sie dann eben sehr zurückhaltend, weil sie eben auch geahnt hat, und das sieht man ja jetzt auch, wie es der Ampelregierung ergeht, wenn man da wirklich was ändern will, dann kommt man in politisch sehr schwierige Gewässer.
War die große Bühne der Weltpolitik vielleicht sowieso eher der Ort, an dem sie sich wohlgefühlt hat, mehr als so in der Innenpolitik? Also es gibt ja da zum Beispiel diese berühmten Fotos mit Obama beim G8-Gipfel in Bayern vor Bergpanorama, wo er da so entspannt auf einer Bank sitzt, die gestikulierend vor ihm steht. Dann hatte sie eine wichtige Rolle in der EU, war sehr eng mit Macron. Ist das vielleicht eher so ja, ihr Wohlfühlort gewesen in der Politik?
Ja, absolut. Aber das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, weil das eigentlich allen Kanzlern so ging, dass sie im Laufe ihrer Amtszeit ja immer mehr aus der Innenpolitik entschwunden sind auf die internationale Bühne sozusagen. Also das war ja letztlich bei Kohl seit der Wiedervereinigung, weil er ja auch der große Weltpolitiker, der sich um dieses innenpolitische Klein-Klein dann gar nicht mehr so sehr gekümmert hat. Also da gibt es, glaube ich, eine gewisse Kontinuitätslinie, würde ich sagen. Das kann man schon so sagen. Sie war dann mehr Außenkanzlerin. Aber natürlich auch bedingt durch die Themenlage und durch die internationalen Krisen. Wobei man, glaube ich, noch dazu sagen sollte, dass ihr Verhältnis zu Obama und zu Macron ja nicht immer so gut war. Das sind ja zwei Typen, die sehr anders sind als sie, die sehr das große Wort, die große Geste, die große Rhetorik lieben. Da war sie am Anfang sehr misstrauisch und hat die, glaube ich, ein Stück weit auch eher für Schwätzer gehalten und ist dann erst über die internationalen Krisen und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit immer enger mit ihnen sozusagen zusammengekommen, bis hin zu dieser ja sehr bewegenden Szene Obamas Abschiedsbesuch in Berlin, wo die beiden stundenlang alleine in einem Speisezimmer des Hotels Adlon saßen, was so ein bisschen wie eine Übergabe der Führungsrolle in der westlichen Welt dann wirkte. Und Merkel war dann ja in der Tat während der 4 Jahre der ersten Präsidentschaft von Donald Trump dann auch die absolute Gegenfigur, die ja auch von dem liberalen Milieu in den Vereinigten Staaten zum Beispiel total bejubelt wurde.
Gucken wir mal noch auf die Rolle, die ganz spät erst auch von ihr selbst in den Vordergrund gerückt wurde. Es war, glaube ich, eine Rede in Halle. Und das war das erste Mal, wo sie auch offen über ostdeutsche Wurzeln, ihre Beziehung zu ihrer Heimat, ihre Erfahrung auch gesprochen hat und das groß gemacht hat, weil man hat schon immer das Gefühl, sie hat das verdrängt über die Jahrzehnte. Warum hat sie die Herkunft so lange in den Hintergrund gestellt?
Ich glaube, dass sie tatsächlich immer das Gefühl hatte lange Zeit, dass sie diese Facette ihrer Persönlichkeit in der Öffentlichkeit eher verstecken muss. Das war übrigens ganz am Anfang mit der Frauenfrage genauso. Da ist sie dann stärker in die Offensive gegangen. Das war sicher ein Aspekt. Und sie hat sich dann eben erst getraut, als es machtpolitisch sozusagen keine Rolle mehr spielte. Wobei man das auch nochmal dazu sagen muss, dass sie ja auch spätestens seit ihrer Flüchtlingspolitik 2015-16 in Ostdeutschland auch nicht mehr über viele Anhänger verfügte und deutlich unbeliebter war als im Westen. Sicher auch, weil sie aus so einem ganz untypischen Milieu kam, aus diesem Pfarrhaus- und Theologen-Milieu, was sicher ja auch nicht repräsentativ gewesen ist für die DDR. Was ich aber, sollte man vielleicht noch dazu sagen, ganz interessant fand, Stichwort spezielles Milieu, dieses Bohem-Leben, das sie in den 80er Jahren in Ost-Berlin geführt hat mit dieser besetzten Wohnung am Prenzlauer Berg, diesem Milieu der Physiker an der Akademie in so einem sehr speziellen Institut, wo man sich dann Kaffee türkisch aufgebrüht hat und so weiter. Das hat schon gewisse Berührungspunkte mit dem alternativen Milieu in Westdeutschland in den 80er Jahren. Ich glaube, daher kommt es auch, dass sie doch so eine gemeinsame Wellenlänge mit den Grünen teilweise hat und sicherlich auch gerne nochmal eine Koalition mit den Grünen eingegangen wäre, was aber zu ihrem Leidwesen 2013, 2017 leider zweimal gescheitert ist.
Wenn wir jetzt nach 3 Jahren Abstand Merkel ins ganz große deutsche Bild einrücken, was bleibt denn dann?
Ja, ich würde sagen, es bleibt schon die Krisenkanzlerin, die vielleicht auch durch ihre lange Amtszeit viele Dinge von den Deutschen ferngehalten hat und auch viel, sagen wir mal, die Krise der Demokratie zumindest hinausgeschoben hat. Ob sie vielleicht sogar dazu beigetragen hat, dass manche Dinge jetzt aufbrechen, das lässt sich, glaube ich, erst aus der größeren historischen Perspektive betrachten. Ich glaube, also ich hätte zeitweise gedacht, sie selber hätte es, glaube ich, auch gedacht, dass viele Leute diese Merkel-Jahre der relativen Stabilität in Deutschland vielleicht doch irgendwann mal als die gute alte Zeit betrachten. Ich glaube, den Punkt haben wir auf jeden Fall noch nicht erreicht. Im Moment ist ja eher die Diskussion, dass man sagt, viele von den Problemen, die wir jetzt haben, sind eben auch durch Nichtstun in der Ära Merkel verursacht worden. Das ist fast schon ein bisschen tragisch, würde ich sagen, weil sie selber ja immer sehr sich aufgeregt hat damals über den Reformstau am Ende der Ära Kohl, diese Unbeweglichkeit. Und letztlich jetzt doch, auch trotz ihres freiwilligen Abschieds von der Macht, ein bisschen dann doch so geendet ist wie Kohl.
Sagt der Merkel-Biograf Ralf Bollmann. Er hat uns heute seine Einschätzung gegeben zu Angela Merkels Kanzlerschaft, denn die wird heute 70.
Wenn ihr jetzt angefixt seid, in der ARD-Mediathek, da gibt es eine neue Doku. Heißt Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Da könnt ihr ihren Aufstieg von der DDR-Pfarrerstochter zur mächtigsten Frau der Welt sehen, mit vielen Stimmen von politischen Weggefährten. Mit den News Junkies war es das für heute und es war auch schon unsere vorletzte Folge insgesamt.
Denn in der jetzigen Form werden wir nicht mehr zurückkommen aus der Sommerpause, aber lasst den Kanal abonniert, es wird dann was Neues geben. Jetzt sagen Gina Tonek und Bruno Dietl aber ein letztes Mal bis morgen.
Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.